NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt sie Wolfgang Müller. Und dies sind einige unserer Themen an diesem Karfreitag 2009. Mit einer Trauerfeier nimmt Italien Abschied von den Opfern des Erdbebens Anfang der Woche. Beim ASEAN-Gipfel in Thailand wird der Konferenzort von Demonstranten belagert. Der von Piraten vor Somalia festgehaltene amerikanische Kapitän versucht zu fliehen, bleibt aber in deren Gewalt. Und das für die Abwrackprämie zuständige Bundesamt versucht, die Abwicklung der Anträge zu verbessern. Außerdem natürlich ein Überblick über das Sportgeschehen an diesem Tag. Alle Kirchen der Stadt L'Aquila in den Abruzzen wurden bei dem Erdbeben in der Nacht zum Montag entweder zerstört oder beschädigt. So fand der heutige Gottesdienst für die Opfer unter freiem Himmel statt. Tillmann Kleinjung über den Tag in L'Aquila.
Ein Tag der Trauer in Italien. Die Fahnen auf Halbmast, die Fußballliga verlegt Spiele und der staatliche Sender Rai verzichtet auf Werbespots. Und die Trauerfeiern L'Aquila. In vier langen Reihen stehen 205 Särge aufgebahrt auf dem großen Platz vor der Polizeischule. Auf manchen Särgen steht ein weiterer, kleiner, weißer Sarg. 20 Kinder sollen in dieser Katastrophe ums Leben gekommen sein, unter mindestens 289 Todesopfern, die das Erdbeben gefordert hat. 5000 Menschen sind gekommen, um Abschied zu nehmen. Angehörige, Freunde, Nachbarn, Helfer. In der ersten Reihe die Politik, Staatspräsident Napolitano, Ministerpräsident Berlusconi und der Bürgermeister der Stadt L'Aquila, Massimo Cialente.
Das sind zu viele weiße Särge, das sind überhaupt zu viele Särge. Heute ist ein Tag des Schmerzes und ich glaube, dass wir erst in dieser Stunde begreifen, was passiert ist. Ein Land in tiefer Trauer, das registriert auch Papst Benedikt XVI. Und schickt seinen Sekretär Georg Genswein zu diesem Gottesdienst und eine Botschaft, die dieser vorträgt.
Ho seguito gli sviluppi del devastante fenomeno tellurico.
Ich habe die Auswirkungen dieses zerstörerischen Naturphänomens seit dem ersten Stoß des Erdbebens verfolgt. Ein Erdbeben, das man auch im Vatikan gemerkt hat. Und ich habe mit Freude festgestellt, es gibt eine Welle der Solidarität. Solidarität ist das Schlüsselwort. An diesem Tag in seiner Predigt spricht Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone davon, dass Italien in dieser Tragödie gezeigt habe, Solidarität und Brüderlichkeit prägen dieses Land. Und der Erzbischof von L'Aquila, Giuseppe Molinari, solidarisiert sich in seiner Trauer mit den Menschen der Region.
Ci siamo abbracciati, abbiamo pianto insieme.
Wir haben uns umarmt und geweint, wir haben gebetet an den Särgen eurer Lieben, die nicht mehr leben. Und ich habe wieder bekannte Gesichter und Namen vor Augen und die werde ich mit großer Liebe in meinem Herzen behalten, sagt Monsignore Molinari und nennt dann stellvertretend für viele die Namen einiger Opfer.
Claudia, Fabrizia, Valentina, Filippo.
Dann, nach der Feier, werden die Särge abtransportiert. Noch ein Bild dieser Katastrophe, ein Leichenwagen nach dem anderen. Für die mehr als 11.000 Helfer aber geht die Arbeit weiter. Sie suchen in den Trümmern immer noch 20 bis 30 Vermisste. Sie müssen mehr als 29.000 Obdachlose versorgen. Viele sind in den 31 Zeltstätten untergebracht, wie diese Frau. Sie hat Angst, dass nach der Katastrophe das nun ihr Alltag wird.
La paura mia che veniamo abbandonati.
Ich habe Angst, dass wir verlassen werden. Wir hoffen nicht, aber so wie sich die Situation vielleicht etwas verbessert, werden am Tag danach die Journalisten und andere nicht mehr hier sein und uns hier in der Zeltstadt allein lassen. Der Bürgermeister von L'Aquila, Massimo Cialente, will, dass die Zeltstädte ein Provisorium bleiben, keine Dauerlösung. Er denkt bereits an den Wiederaufbau. Und Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat am Nachmittag in L'Aquila versprochen, wir bauen keine Zeltstädte, keine Barackenstädte, sondern sichere Häuser.
Tillmann Kleinjung über den Tag in L'Aquila in Italien. Nach den verschiedenen Gipfeltreffen der vergangenen Tage in Europa hat heute eine politische Großveranstaltung in Asien begonnen, das Treffen der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN. Teilnehmen werden auch Staats- und Regierungschefs aus Nicht-ASEAN-Staaten wie China, Japan, Indien und Australien. Beherrschen das Thema auch hier, wie kürzlich in Europa, die Bekämpfung der weltweiten Wirtschaftskrise. Zunächst aber steht am Konferenzort Pattaya in Thailand etwas anderes im Vordergrund: heftige Demonstrationen. Die aber richten sich weniger gegen den ASEAN-Gipfel als gegen die thailändische Regierung. Den Gipfel aber könnten sie trotzdem stören, wie Bernd Muschborowska berichtet.
Regierungsfeindliche Demonstranten durchbrachen die Polizeiabsperrungen im thailändischen Badeort Pattaya und drangen ins Konferenzzentrum ein, wo heute das Gipfeltreffen der ASEAN-Staaten begann. Die Demonstranten verlangten den Rücktritt von Premierminister Abhisit Vejjajiva. Sie halten die von der Demokratischen Partei geführte Regierung für nicht legitim. Vejjajiva dürfe das Land deshalb nicht beim ASEAN-Gipfeltreffen vertreten, sagte einer der Anführer der Demonstranten. Wir werden die ASEAN-Führer nicht behindern. Wenn die anderen Staats- und Regierungschefs in das Konferenzzentrum hinein wollen, können sie durch. Wir garantieren, dass ihnen nichts geschehen wird. Uns geht es nur um Abhisit, sonst niemand. Bei den Demonstranten in roten Hemden handelt es sich um Anhänger des früheren Premierministers Thaksin Shinawatra. Die von ihnen gewählte frühere Regierungspartei war im Dezember vom obersten Gericht wegen Wahlbetrugs aufgelöst worden. Die Demonstranten, die zum großen Teil aus der Provinz stammen, sehen darin eine politische Verschwörung der bürgerlichen und royalistischen Elite in Bangkok. Die thailändische Regierung sagte, die Lage sei unter Kontrolle. Der ASEAN-Gipfel, zu dem an diesem Wochenende auch die Staats- und Regierungschefs befreundeter Nachbarstaaten des Bündnisses erwartet werden, werde wie geplant stattfinden. Vitaswak Srivikok, der thailändische Generaldirektor für ASEAN-Angelegenheiten, sagte: Wir gewährleisten größtmögliche Sicherheit für die Staats- und Regierungschefs und ihre Delegationen und auch für die Medienvertreter. Wir haben einen Plan und einen Backup-Plan, um mit der Situation fertig zu werden. Medienberichten zufolge belagerten mehr als 2000 Demonstranten das Konferenzzentrum in Pattaya. Die Großdemonstration in Bangkok, wo gestern Zehntausende den gesamten Straßenverkehr lahmgelegt hatten, wurde heute beendet. Die Thaksin-Anhänger kündigten aber an, dass sie ihre Proteste so lange fortsetzen wollen, bis ihre Forderungen erfüllt wurden. Premierminister Abhisit Vejjajiva lehnt einen Rücktritt jedoch ab. Er hat angekündigt, dass die Anführer der Demonstrationen verhaftet würden.
Noch immer ist der jüngste Entführungsfall vor der somalischen Küste nicht beendet. Am Mittwoch hatten ja Piraten den Tanker Maersk Alabama zunächst unter ihre Kontrolle gebracht und wurden dann von der amerikanischen Mannschaft des Schiffes wieder vertrieben. Allerdings haben sie nach wie vor den Kapitän des Tankers in ihrer Gewalt. Heute Nacht kam es sogar zu einer gefährlichen Zuspitzung. Über den aktuellen Stand Marc Engelhardt.
Der Kapitän des am Mittwoch kurzzeitig entführten US-Frachters Maersk Alabama, Richard Phillips, befindet sich immer noch an Bord eines Rettungsboots, das ohne Treibstoff manövrierunfähig im Indischen Ozean dümpelt, nur wenige hundert Meter von der USS Bainbridge, einem Zerstörer der US-Marine, entfernt. Ein Versuch des 53-Jährigen, im Schutz der Dunkelheit in Sicherheit zu schwimmen, scheiterte. Die somalischen Piraten, die Phillips bei ihrem Rückzug von der Alabama als Geisel genommen hatten, schafften ihn zurück an Bord. Auch sonst gaben sich die Seeräuber kampfeslustig. Wir haben keine Angst vor den Amerikanern, teilte einer von ihnen per Satellitentelefon mit. Wir werden uns verteidigen, wenn wir angegriffen werden. Der US-Kommandeur für den Nahen und Mittleren Osten, David Petraeus, unterstrich erneut, dass die Unversehrtheit von Kapitän Phillips das wichtigste Ziel der Verhandlungen mit den Piraten sei. There are hostage negotiators from the FBI at Quantico. Experten für Geiselnahmen im Hauptquartier der Bundespolizei FBI stehen im direkten Kontakt mit dem Kapitän der USS Bainbridge, dem Kriegsschiff, das praktisch neben dem Rettungsboot stationiert ist, in dem die bewaffneten Piraten Kapitän Phillips als Geisel halten. Wir hoffen, dass diese Verhandlungen Erfolge bringen, aber wir wollen natürlich alle Mittel zur Verfügung haben, die in den nächsten Tagen gebraucht werden könnten. Zu diesen Mitteln gehören mehrere Kriegsschiffe der US-Armee, die derzeit auf dem Weg zum Ort der Geiselnahme sind. Unter ihnen soll die Kriegsfregatte USS Halliburton mit 2 Hubschraubern an Bord sein. Über die Details vor Ort herrschte Unklarheit, weil die US-Marine Funkstille verhängt hat. Ein Sprecher der Maersk-Reederei B.J. Talley erklärte am Donnerstagabend, der Kapitän sei unverletzt. Zum Zeitpunkt unseres letzten Kontakts wurde der Kapitän immer noch als Geisel gehalten, war aber unversehrt. Die sichere Rückkehr des Kapitäns hat für uns höchste Priorität. Alles, was wir bisher getan haben, hatte nur ein Ziel, ein friedliches Ende der Geiselnahme. Andrew Mwangura, der die Aktivitäten der Piraten von Kenias Hafenstadt Mombasa aus beobachtet, hält eine friedliche Lösung der Geiselnahme innerhalb der nächsten 48 Stunden für möglich. Die Piraten fordern ihm zufolge Lösegeld und freies Geleit. Erschwert würden die Verhandlungen durch die Präsenz der US-Marine, da Verbündete der Piraten sich nicht nähern könnten, um die Geiselnehmer ans Ufer zu bringen. Kapitän Phillips sei das Schild der Piraten und werde zweifellos erst freigelassen, wenn die Seeräuber in Sicherheit seien, so Mwangura. Unterdessen mehren sich die Forderungen, noch entschiedener gegen die Piraten am Horn von Afrika vorzugehen. Der Direktor des internationalen Schifffahrtsbüros Pottengal Mukundan sprach sich für eine militärische Lösung aus.
The only people who can take action against the pirates are the naval forces.
Die einzigen, die gegen die Piraten etwas ausrichten können, sind die Kriegsschiffe aus aller Welt, die derzeit vor Somalia stationiert sind. Bis jetzt haben die Piraten ihre Überfälle als ein risikofreies Geschäft betrachtet. Der Gewinn war garantiert. Das hat sich bereits geändert. Jetzt müssen die Piraten zunehmend Angst haben, dass ihre Schiffe angegriffen werden.
To act against the motherships from where these attacks are launched.
Die Maersk Alabama mit ihrer amerikanischen Besatzung näherte sich unterdessen dem kenianischen Hafen Mombasa. An Bord befinden sich Soldaten, die einen weiteren Überfall auf den Frachter, der Hilfsgüter geladen hat, verhindern sollen.
Was ist in den vergangenen Jahren bei den Banken schiefgelaufen, sodass jetzt teilweise milliardentiefe Löcher in deren Bilanzen auftauchen? Das fragt man sich seit Monaten bei verschiedenen Instituten, so auch bei der HSH Nordbank. In Ihrem Fall soll die Sache jetzt durch eine Anwaltssozietät unter die Lupe genommen werden und zu diesem Zweck lässt der Aufsichtsrat der Bank die Arbeit der Bankvorstände überprüfen, sowohl die amtierender als auch früherer Vorstände. Aus Hamburg Wolfgang Kresse.
Es handle sich um eine reine Vorsorgemaßnahme, sagte HSH Nordbank-Aufsichtsratschef Wolfgang Peiner im Gespräch mit NDR 90,3. Es gehe darum, dass man dem Aufsichtsrat nicht vorwerfen könne, er habe etwa gegenüber dem Vorstand der Bank bestimmte Forderungen nicht geltend gemacht, sagte Peiner. Etliche Vorstandsmitglieder hätten in den vergangenen Jahren auf eigenen Wunsch die Bank verlassen oder seien in den Ruhestand gegangen. Es sei bemerkenswert, dass die Schwierigkeiten der Bank ausgerechnet in den Bereichen aufgetreten seien, die diese Vorstandsmitglieder zu verantworten hatten, meinte Peiner. Namentlich nannte er den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Alexander Stuhlmann und das frühere Vorstandsmitglied Hartmut Strauß, der seinerzeit für das Risikomanagement zuständig war. Im Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG habe es kritische Anmerkungen über das Geschäftsgebaren der Bank über die letzten Jahre gegeben, erklärte Peiner. Man müsse sich fragen, ob die früheren Vorstände das erkannt, aber nicht weitergegeben hätten, meinte er. Den Bericht der Anwaltssozietät erwartet der Aufsichtsratsvorsitzende Ende Mai.
Dass politische Maßnahmen in der Bevölkerung große Begeisterung auslösen, ist eher selten. Bei der Abwrackprämie aber ist es der Fall. Sie hat eine regelrechte Antragsflut ausgelöst. Wie immer will keiner zu kurz kommen. Entsprechend groß ist der Ansturm auf das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA genannt, mit Sitz im hessischen Eschborn. Von dort Lars Hoffmann.
Wer die Hotline des BAFA anruft, braucht Geduld. Und Glück.
Aufgrund der großen Anzahl telefonischer Anfragen können wir Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen. Wenn Sie die Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle beantragen möchten, beachten Sie bitte...
Momentan wird ganz häufig die Frage gestellt, wie sieht es mit meinem Antrag aus? Wie ist dort der Bearbeitungsstand? Deswegen haben wir an die Hotline PCs gestellt, wo die Sachbearbeiter nachgucken können und Auskunft geben.
Christiane Fuckerer vom BAFA sagt, dass der erste Ansturm mittlerweile etwas nachgelassen hat. Seit dem 30. März können Anträge auf Abwrackprämie nur noch per Internet gestellt werden.
In der ersten Woche, seit der das Online-Verfahren möglich war, sind um die 700.000 Anträge bei uns online gestellt worden. Seitdem hat sich das Verfahren eingependelt. Das heißt, es ist wesentlich ruhiger geworden. Wir haben jetzt in den letzten Tagen knapp 50.000 Anträge noch bei online gestellt bekommen.
Zusammen mit den schriftlichen Anträgen, die in den ersten Wochen gestellt wurden, sind beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Eschborn bei Frankfurt insgesamt über 1.220.000 Anträge auf Abwrackprämie eingegangen. Damit hatte niemand gerechnet.
Wir haben angefangen mit der sogenannten Feuerwehrtruppe. Die bestand ursprünglich aus 15 Mitarbeitern. Mittlerweile sind es 120 Mitarbeiter, die für die Umsetzung der Umweltprämie zuständig sind. Und in den nächsten Tagen kommen noch mal 30 weitere Mitarbeiter, speziell für das Online-Verfahren.
Christiane Fuckerer verweist aber noch darauf, dass die anfänglichen Probleme mit den Servern beim Online-Antrag mittlerweile behoben sind. Etwas, das auch Brian Hedderich bestätigt. Er verkauft in Eschborn in einem Autohaus Mazdas.
Anfänglich gab es wirklich Probleme, weil einfach auch hier das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle einfach von dieser Anzahl überfordert war. Jetzt momentan funktioniert es eigentlich reibungslos.
Brian Hedderich hilft seinen Kunden auch beim Ausfüllen und Abschicken des Online-Antrags auf Abwrackprämie, weil viele technisch alleine nicht zurechtkämen, wie er sagt. Für ihn ist die Abwrackprämie ein Segen.
Wir sind einer der Hersteller, die dementsprechend hier partizipieren. Also wir haben schon eine Steigerung von ca. 50%.
Allerdings sorgt die Abwrackprämie auch bei Mazda-Händler Hedderich immer wieder für Kopfschütteln, wenn etwa Kunden Autos verschrotten lassen, die noch deutlich mehr wert sind als die 2.500 Euro, die es als Prämie gibt.
Ja, also da blutet einem wirklich, gerade wenn man ein bisschen Benzin im Blut hat, blutet einem das Herz.
Aber eben nicht alle Kunden wollen den Stress auf sich nehmen, ihr altes Auto privat zu verkaufen. Nimm dann doch lieber die Abwrackprämie. Kritik an der Abwrackprämie will Brian Hedderich nicht gelten lassen. Zwar weiß auch er, dass jetzt viele Kunden den Autokauf vorziehen. Angst vor einem drastischen Einbruch nach Auslaufen der Prämie hat er aber nicht.
Es wird natürlich etwas weniger verkauft werden, aber nichtsdestotrotz werden Fahrzeuge weitergekauft werden.
Zweckoptimismus oder berechtigte Zuversicht, das wird sich noch zeigen. Die Aufstockung von ursprünglich 1,5 Milliarden Euro auf jetzt 5 Milliarden Euro sorgt beim BAFA für etwas Entspannung. Das Geld reicht jetzt für rund 2 Millionen Prämien. Der Ansturm hat also nachgelassen. Wer dennoch in der Telefonschleife hängen bleibt, bekommt das Verfahren erklärt.
Die Auszahlung erfolgt nach Prüfung der eingereichten Unterlagen. Anträge, die unvollständig sind, können nicht bearbeitet werden.
Meine ganz große Bitte, leserlich schreiben. Oftmals entstehen die Probleme dadurch, dass die Anträge schwer leserlich sind und dann Zahlen verwechselt werden. Das sind so die häufigsten Fehlerquellen, die auftreten.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
Immer wieder gerne doch, das war Lars Hoffmann über die behördliche Abwicklung der Abwrackprämie. NDR Info und WDR 5, Sie hören das Echo des Tages. US-Präsident Obama scheint es ernst zu meinen mit einer Neuorientierung der Antiterrorpolitik seines Landes. Ein weiterer Schritt auf diesem Weg der Neuorientierung ist die Schließung von Geheimgefängnissen, die die USA bisher in verschiedenen Ländern betrieben haben. Ralf Siena über die neuen Vorgaben im Kampf gegen wirkliche und vermeintliche Terroristen.
Alle Sondergefängnisse würden aufgegeben und alle Verträge mit den Bewachungsfirmen gekündigt, heißt es in einem Memorandum von CIA-Direktor Leon Panetta an die Geheimdienstmitarbeiter. Auch die sogenannten erweiterten Verhörtechniken, bei denen Terrorverdächtige mit dem simulierten Ertränken bedroht werden, würden nicht mehr eingesetzt, fügte der CIA-Chef hinzu. Wie viele CIA-Sondergefängnisse es weltweit gibt, weiß außerhalb der amerikanischen Geheimdienste niemand genau. Zwei dieser Sondergefängnisse sollen sich in Rumänien, eines in Polen und mehrere in Pakistan befunden haben. Auch US-Flugzeugträger wurden während der Regierungszeit von Präsident Bush in schwimmende Sondergefängnisse umfunktioniert und potenzielle Al-Qaida-Mitglieder mit CIA-Geheimmaschinen aus aller Welt dorthin geflogen. CIA-Chef Panetta machte unterdessen klar, dass die entschlossene Jagd auf Terrorverdächtige weitergehe und die CIA auch weiterhin die Autorität habe, Einzelpersonen vorübergehend und für kurze Zeit festzuhalten. Diese Gefangenen sollen aber auf keinen Fall mehr folterähnlichen Verhören unterzogen, sondern in einem sogenannten Dialogstil verhört werden, der den Vorgaben des Handbuchs der US-Armee entspricht. Tatsache ist, dass die Obama-Regierung potenzielle Al-Qaida-Mitglieder in das afghanische US-Sondergefängnis nach Bagram bringen lässt. Menschenrechtsorganisationen beschreiben Bagram als schwarzes Loch und als Foltergefängnis, in dem noch schlimmere Verhältnisse herrschen als zur Bush-Zeit in Guantanamo.
Vor 10 Jahren war Abdelaziz Bouteflika mit Unterstützung der Armee zum ersten Mal zum Präsidenten von Algerien gewählt worden. Eines seiner Ziele war eine Politik der Versöhnung, nachdem das Land zeitweise fast in einem Bürgerkrieg versunken war. Bei der Präsidentschaftswahl gestern wollte sich Bouteflika zum zweiten Mal wieder wählen lassen. Das hat erwartungsgemäß funktioniert. Alexander Göbel über das Ergebnis der Wahl in Algerien.
Monsieur Abdelaziz Bouteflika, 12 Millionen.
Auf Herrn Abdelaziz Bouteflika entfallen 12.911.705 Stimmen. Das bedeutet 90,24% der abgegebenen Stimmen.
Soit 90,24% des suffrages exprimés.
Nicht etwa eine unabhängige Wahlkommission, sondern Innenminister Sehuni persönlich verkündete in Algier das eindrucksvolle, aber erwartete Ergebnis der Präsidentschaftswahl. Gut gelaunt scheinen sie, die 20 Millionen Wähler in Algerien. Massenhaft sollen sie an die Ohren geströmt sein. Das ganze Land feiert den alten und neuen Präsidenten Bouteflika. Zumindest sind das die Bilder, die das algerische Fernsehen vermittelt. Kein Wort von den Bombenanschlägen am Wahltag, von den brennenden Wahlurnen angesteckt von Regierungsgegnern. Präsident Abdelaziz Bouteflika, seit 10 Jahren im Amt, hatte sich eine große Mehrheit für seine dritte Amtszeit gewünscht. Fürchten musste er zwar weder Opposition noch Gegenkandidaten, dafür aber eine niedrige Wahlbeteiligung, denn die hätte seiner Autorität geschadet. Bei der letzten Präsidentschaftswahl vor 5 Jahren waren nur knapp die Hälfte der Wähler zur Abstimmung gegangen. Doch das ist längst vergessen. Die Rede ist diesmal von einer Wahlbeteiligung von 75%. Das war dann auch Said Saadi zu viel. Was nicht passt, wird passend gemacht, sagt der Vorsitzende der Oppositionspartei RCD, die die Wahl schon vor Tagen als Farce boykottiert hat. Diese hohe Wahlbeteiligung entbehrt jeder Grundlage. Diesen Wahlbetrug müssen wir uns schon seit der Unabhängigkeit des Landes gefallen lassen. Und ich rede nicht einmal von der Manipulation der Urnen. Im Süden des Landes gab es Jugendliche, die mit dem Bus zum Wahlbüro gekarrt wurden. Wer sein Kreuz nicht an der richtigen Stelle machen wollte, wurde von der Polizei schwer misshandelt. Die Algerier werden ungeduldig. Der Reichtum des öl- und gasreichen Landes kommt der Bevölkerung bislang kaum zugute. Die Arbeitslosigkeit ist hoch und die Mehrheit der Jugendlichen träumt von einer besseren Zukunft in Europa. Der greise Präsident kann die Jungen ohnehin nicht halten. Und so darf er sich mit seinem Machtapparat aufs Regieren konzentrieren. Kritiker spotten bereits, Algerien werde nun wieder in politischen Tiefschlaf verfallen.
Versagen im Krieg gegen Russland und autoritärer Führungsstil. Das sind die Hauptvorwürfe der Opposition in Georgien gegen Präsident Saakaschwili. Gegen ihn wurde bereits gestern in Großdemonstrationen protestiert. Der Präsident aber zeigt sich davon vorläufig unbeeindruckt. Esther Hartbrich über den politischen Konflikt in Georgien.
Den Rücktritt von Präsident Saakaschwili bis heute 16 Uhr hatte die Opposition gestern gefordert, unterstützt von bis zu 150.000 Demonstranten. Am Morgen erklärte Saakaschwili jedoch, er denke nicht an Rücktritt. Bei der Unterzeichnung eines Memorandums für den Neubau eines Wasserkraftwerks sagte er, die Frist meiner Präsidentschaft läuft 2013 aus. In den kommenden 4 Jahren wird Georgien unter meiner Leitung wichtige Projekte verwirklichen. Wir brauchen mehr Investitionen, um die Lebensverhältnisse in unserem Land verbessern zu können. Wir sind bereit zu einem Dialog mit allen konstruktiven Kräften. Die Opposition lehnt den Dialog mit Saakaschwili jedoch ab. Sie vertraue ihm nicht, hatte gestern Nino Bodjanadze gesagt, die frühere Parlamentspräsidentin und Weggefährtin Saakaschwilis. Einige hundert Oppositionelle hatten auch in der kalten Nacht vor dem Parlament ausgeharrt. Sie wärmten sich mit offenen Feuern und dicken Decken. Am Nachmittag versammelten sich wieder einige tausend Saakaschwili-Gegner vor dem Parlament. Saakaschwili sollte zurücktreten, das ist klar. Gestern standen über 500.000 Menschen auf dem Platz und haben gezeigt, dass Georgien diesen Präsidenten nicht will. Meinte ein Teilnehmer und ein anderer. Er ist kein Präsident, sondern ein Abenteurer, der gegen das georgische Volk kämpft. Levan Gacicilaze, bei den Präsidentschaftswahlen im Januar 2008 Kandidat der Opposition, gab bekannt, man wolle von heute an die Aktion nationaler Ungehorsam durchführen und täglich für mehrere Stunden vor dem Parlament, vorm staatlichen Fernsehkanal sowie auf der Zufahrt zum Sitz des Präsidenten demonstrieren. Die Protestaktionen sollen friedlich verlaufen, erklärte Oppositionsvertreterin Nino Bodjanadze. Den bisher gewaltfreien Verlauf der Proteste sieht Saakaschwili laut einer Pressemitteilung als Beweis für Meinungsfreiheit und demokratischen Fortschritt in seinem Land. Peter Semneby, der Beauftragte der EU für den südlichen Kaukasus, der die Aktionen in der georgischen Hauptstadt beobachtet, mahnte, am Ende des Prozesses müssten Verhandlungen stehen, keine Aktionen auf der Straße. Der Weg bis dahin scheint noch weit zu sein.
Der Karfreitag ist ein zentraler Tag für die gesamte christliche Welt. Ganz besondere Bedeutung aber hat er in Jerusalem, in der Stadt, in der Jesus seine letzten Tage verbrachte, in der er nach der Überlieferung unter der Last des Kreuzes die Via Dolorosa entlang ging. Jedes Jahr erinnern hier kurz vor Ostern tausende Pilger an diesen Leidensweg. So auch heute. Thorsten Teichmann mit einem Rückblick auf einen ziemlich internationalen Karfreitag in Jerusalem.
In der Altstadt von Jerusalem im christlichen Viertel. Die hohe Holztür zur Grabeskirche ist verschlossen. Innen beginnt für Franziskanermönche der Karfreitag in Stille. Außen sammeln sich bereits Pilgergruppen auf dem weiten Vorplatz. Sie tragen Fahnen, Basecaps und Fotoapparate. Zwischen all den Besuchern steht Vater Angelo, ebenfalls in einer braunen Franziskanerkutte.
People from all around the world come here, meet of course, pray,
Menschen aus der ganzen Welt treffen sich hier und beten. Sie machen das sehr unterschiedlich, stimmt. Traditionell ist natürlich der Kreuzweg entlang der Via Dolorosa. Und Begeisterung entsteht natürlich auch aus den Gebeten.
And of course excitement comes from prayer, a lot of prayer.
Traditionell schultern einige Pilger am Karfreitag Holzkreuze und tragen sie über die 14 Stationen des Kreuzweges zur Grabeskirche. Die 7. Station des Weges ist von Geschäften arabischer Händler umgeben. Eine große Gruppe indischer Pilger füllt mit ihrem Prozessionszug die enge Gasse vollständig aus. Ein Palästinenser bittet lautstark um Durchlass, ohne Erfolg. Karfreitag verändert das Bild der Stadt. Jerusalem wirkt oft eng und gedrückt. An diesem Tag aber prägen die Besucher aus aller Welt die Atmosphäre, sagen Karin Parutsch und Volker Niemann, die aus Gießen gekommen sind.
Sehr bunt und vielfältig.
Bunt, lebendig, ja, primär lebendig, würde ich sagen. Also es, auch die Mitglieder anderer Religionen betrachten das ganze Schauspiel mit Neugier und mit Offenheit, habe ich den Eindruck.
Entgegen diesem Eindruck ist das Zusammenleben von Christen, Muslimen und Juden in der Altstadt von Jerusalem selten konfliktfrei. Vor dem österreichischen Hospiz stehen bewaffnete israelische Polizisten. Hier kreuzt die Via Dolorosa den Weg zur Al-Aqsa-Moschee. Die Prozessionszüge der Pilger treffen auf muslimische Bewohner von Jerusalem, die zum Freitagsgebet eilen. John Marin aus Irland beobachtet die Szene.
There's something maybe irreverent about it, you know, but there's also something very real about it, you know, that kind of.
Vielleicht ist der Tag hier nicht nur andächtig, aber es hat etwas sehr Reales. Denn die Zeit, in der Jesus gekreuzigt wurde, war auch geprägt von Chaos, Verwirrung und Unterschieden. Das verleiht diesem Tag etwas Reales. Man läuft keine frömmige Straße entlang, man läuft eine richtige Straße. Das ist einmalig.
Eindrücke vom Karfreitag in Jerusalem. Im Echo des Tages jetzt zu den sportlichen Themen des Tages. Rolf-Rainer Gex gibt einen Überblick.
Die Fußballprofis des HSV und von Werder Bremen, eingezwängt zwischen UEFA-Pokal an Gründonnerstag und dem nächsten Bundesligaspiel am Ostersonntag, dominieren auch den heutigen Karfreitag. Beiden gelangen gestern 3:1 Erfolge in ihren Viertelfinal-Hinspielen. Der HSV schlug Manchester City und Werder Bremen, die Italiener von Udinese Calcio. Ein Resultat, das beiden beste Chancen im Rückspiel eröffnet, ins UEFA-Halbfinale einzuziehen. Da wären sie dann wieder Kontrahenten. Im DFB-Pokal-Halbfinale sind sie es ja bereits. Trainer Thomas Schaaf hatte beim Auftritt seiner Bremer nur wenig zu kritisieren und war in Gedanken schon halb beim nächsten Punktspiel am Sonntag.
Gestern haben wir vielleicht eins gemacht, zu leichtfertig manchmal den Ball abgegeben und eben auch nachlässig, was so vielleicht die eine oder andere Defensivarbeit angeht. Ich hoffe, dass uns am Sonntag eine gute Partie gelingt, eine starke Leistung gelingt.
Werder-Trainer Schaaf will punkten in Düsseldorf beim Spiel Leverkusen gegen Bremen. Um die Spitze geht es da nicht, um die kämpft der Hamburger Sportverein. Mit dem Erfolg von gestern im Rücken. Ergänzungsspieler Colin Benjamin, der mit feiner Leistung den Brasilien-Star Rubinho von Manchester kalt stellte, gibt schon einmal das Ziel vor für die Partie beim VfB Stuttgart.
In der Liga müssen wir auch dranbleiben. Ich glaube, Wolfsburg hat, wir haben die Gladbach. Gladbach, das ist natürlich 3 Punkte schon angeplant bei denen. Und wir müssen irgendwie dranbleiben. Ey, Stuttgart, wir kommen und wie man auch da die 3 Punkte kriegt.
Da wissen wir am Sonntag mehr. Seit heute ist klar, dass Stuttgarts Markus Babbel nun doch eine Trainerausbildung an der Hennes-Weisweiler Akademie absolvieren muss. Montags bis mittwochs in Köln, dann auf den Trainingsplatz zum VfB und das 10 Monate lang.
Ja, am liebsten wäre es mir gewesen, wenn ich den Schein geschenkt bekommen hätte. Sage ich Ihnen ganz ehrlich. Aber es ist halt nicht so. Ja, ich sehe das jetzt einfach als Prüfung für mein Leben und deswegen freue ich mich auf diese Herausforderung.
Markus Babbel, Teammanager und mit verändertem Vertrag bis 2010 ab 1. Juli offiziell Cheftrainer des VfB Stuttgart sowie Fußballlehrer-Aspirant. In der Handball-Bundesliga zieht der THW Kiel weiter unangefochten seine Kreise. Bei den Füchsen Berlin gewann der Rekordmeister 35:24 und baute den Vorsprung auf Verfolger Hamburg auf aktuell 14 Pluspunkte aus. Unterdessen hat in der Manipulationsaffäre ein Ehepaar aus Wuppertal vor dem Staatsanwalt Uwe Schwenker schwer belastet. Demnach soll der Ex-Manager offen erklärt haben, der Gewinn der Champions League für Kiel 2007 habe ihn 90.000 Euro gekostet.
Soweit Rolf-Rainer Gex mit einem Überblick über die sportlichen und zuletzt auch unsportlichen Ergebnisse dieses Tages. Und so viel auch für heute im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Einen schönen Abend noch wünscht Ihnen Wolfgang Müller.